Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir wurden gebeten, zu dem Thema Nahe Osten wohin einige Worte zu sagen. Das Thema ist kontrovers. Manche haben eine andere Auffassung als ich. Wenn man für die Juden spricht, wären die Araber eingeschnappt. Und wenn man zugunsten der Araber spricht, werden natürlich die Juden sauer. Und wer versucht, dann noch objektiv zu reden, ohne Partei zu nehmen, der läuft Gefahr, dass er in einen humanistischen Sumpf versinkt. Hier gibt es also unwahrscheinlich große Schwierigkeiten in allem, was man sagt, weil es so viele gegenseitige Auffassungen und Meinungen gibt. Wir sind gerne bereit, nachher uns auch Kritik zu stellen oder Fragen zum Schluss des Vortrages. Zunächst eine Einleitung. Wer von Ihnen die Zeitungen liest oder Fernsehen anschaut, hat in den letzten Monaten aufregende Berichte, Dinge gelesen, beispielsweise der Irak. Die Amerikaner haben versucht, dort einen schnellen Sieg herbeizuführen, aber sind nicht in der Lage, den Frieden zu gewinnen. Warum? Sie glauben an die Demokratie. Sie wollen eine Demokratie im Nahen Osten einführen. Kein Muslim kann eine Demokratie bejahen. Nach islamischer Auffassung ist eine Demokratie eine Staatsform, die von Menschen geformt, geschaffen wird, Gesetze von Menschen geschaffen. Muslime glauben an eine Theokratie, an Gesetze, die Allah geschaffen hat. Sie kämpfen um die Durchsetzung der Scharia. Deshalb können sie einem Frieden im Sinne der Demokratie nie zustimmen. Das geht nicht. Das sind zwei völlig verschiedene Welten. Natürlich gibt es einige Leute, die im Westen oder Osten aufgewachsen sind und die demokratisch denken können, aber das ist eine Minderheit. Die Mehrheit will eine schiitische Theokratie oder eine sunnitische Theokratie oder eine kurdische Theokratie mit Durchführung der Scharia. Wenn man die einzelnen Kämpfe, Angriffe der verschiedenen Gruppen anschaut, dann sieht man diese Zielsetzung immer klarer hervorbrechen. Und zwischendrin wurden die Christen zum Malen, weil sie sich gefreut haben, dass die Amerikaner kamen und Christen, und dass nun für die Minderheit der 500.000 oder 800.000 Christen eine bessere Zeit anbricht. Wer mit den Amerikanern zusammenarbeitet, der läuft Gefahr, als Kollaborateur verfolgt, getötet zu werden, sodass wahrscheinlich eine Christenverfolgung früher oder später beginnen wird, wenn die Muslime wegziehen. Dann haben die Amerikaner die unglückliche Idee gehabt, eventuell die amerikanische Armee abzuziehen und eine islamische Armee aufzustellen, was natürlich bedeutet, dass eine komplette Frontlinie gegen Israel aufgebaut wird und ein neuer Konfliktherd und Waffengang damit vorprogrammiert wird. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist aber der, ich habe immer bedauert, dass so wenig gesagt und geschrieben wurde über Israel und die jüdische Lobby, die Präsident Bush nicht gezwungen haben, aber gedrängt haben, Saddam Hussein zu stürzen, weil er in dem Kuwaitkrieg vor 4 oder 5 Jahren 39 Scud-Raketen nach Israel sandte. Und seither haben alle Häuser und Familien und Schulen und Firmen in Israel Gasmasken verteilt. Denn diese Raketen wären in der Lage gewesen, wenn sie noch etwas weiterentwickelt worden wären, einen Gasangriff über israelische Siedlungen oder Bereiche zu bringen. So war es. Die jüdische Lobby, die Bush drängte, Saddam Hussein zu stürzen, koste es, was es wolle. Und dazu gehört auch das alte Geheimnis, was jeder weiß, von Kirkuk nach Haifa geht eine Ölpipeline, die natürlich jetzt unterbrochen ist seit der Gründung des Staates Israel, schon von der Zeit des englischen Mandates her. Was bedeutet, wäre der Plan der Amerikaner in Erfüllung gegangen, dass im Irak eine friedliche Lösung, eine Demokratie entstanden wäre, hätte damit auch das Öl aus dem Irak nach Israel fließen können, denn Israel hat keine Ölquellen. Israel muss Öl haben, wenn es als technische Nation fortschreiten will. Und aus diesem Grunde ist auch dieser Plan vorläufig wahrscheinlich endgültig gescheitert. Es geht immer um Öl und Israel im Nahen Osten. Dazu kommt dann in Israel diese entsetzliche Mauer, die Sharon baut als Zeichen der Ausweglosigkeit und der Verzweiflung und keine Lösung mehr da und keine Argumente. Wir wissen, als die Römer anfingen, den Limes zu bauen, wussten sie nicht mehr, wie sie sich gegen die Barbaren wehren sollten, die vom Osten kamen. Und als in Berlin die Mauer gezogen wurde, dann war das auch so die letzte Rettung für die DDR. Eine Zeit lang, dieser neue Wall in Israel ist ein Zeichen der äußersten Schwierigkeiten für Israel. Wir werden noch in anderem Zusammenhang darauf zurückkommen. Vielleicht haben Sie dann auch noch bemerkt, dass in Saudi-Arabien in den letzten Monaten immer mehr Attentate stattfanden. Wenn man den Hintergrund dieser Attentate versucht zu erforschen, dann erfährt man, dass das Königshaus etwa 1000 Prinzen hat, wahrscheinlich viel mehr. Diese Prinzen aber sehr verschiedener Meinung sind. Die einen sind Rechtsextremisten im Islam, die anderen sind Linksextremisten, also übermäßig liberal. Und so gibt es erhebliche Spannungen in diesem reichsten Ölland der Erde. Und als am 11. September 2001 die Flugzeuge in die Welthandelszentren in den USA hineingesteuert wurden, wurde deutlich, dass 12 oder 14 der 17 Attentäter Saudis waren. Und dann ging plötzlich den Amerikanern ein Seifensieder auf, nämlich, dass in Saudi-Arabien die Unterstützung für die Al-Qaida steckt, gegen Saddam, Osama bin Laden wird von saudi-arabischen Rechtsextremisten finanziert. Als dann der König herging und diese Entwicklung stoppte, mit Gewalt stoppte, hat Osama bin Laden angefangen, Terrorangriffe in Saudi-Arabien gegen die Ausländer zu starten, zum Zeichen, wenn er nicht zahlt, dann werden wir euch entsprechend behandeln. Und so beginnt nun in Saudi-Arabien die Spannung erheblich zuzunehmen zwischen den Extremisten einerseits, zwischen dem Einfluss von Bin Laden andererseits und den USA andererseits, nämlich, dass sich die Mehrheit der USA-Truppen aus Saudi-Arabien zurückziehen. Was bedeutet, dass mit einer erheblichen Unruhe in Saudi-Arabien zu rechnen ist. Und das bedeutet, dass das Öl teurer wird oder nicht mehr fließt, wie es bisher geflossen ist. Mit anderen Worten, Die Ölpreise, die teurer geworden sind, sind also nicht nur wegen den USA und wegen China teurer geworden, sondern wegen den Unruhen, die in der nahen Zukunft erwartet werden. Und dazu kommt auch, dass der Persische Golf mit seinen Inseln und was alles dazugehört, das sieht man nicht mehr auf der Karte, mindestens einem Viertel von Schiiten unterwandert sind. In einigen Teilen in Bahrain, Katar, sind es bis zu 40-50% der Bewohner Schiiten. Das heißt also, die Sunniten in Saudi-Arabien haben berechtigte Sorge, dass im Südirak ein schiitischer Staat entstehen könnte, sodass die Macht der Schiiten von Persien, vom Iran her, sich weiter ausdehnte und eine Gefahr bestünde für das saudische und kuwaitische Königreich. Ich wollte nur sagen, diese Entwicklungen, die im Nahen Osten vor sich gehen, sind hochbrisant und weisen auf zukünftige Schwierigkeiten hin. Und wer diese Dinge beobachtet, ist gut, wenn er anfängt, sich hier die Grundlinien des Problems anzueignen. Ich will nun Ihnen zuerst das Gesamtproblem des Nahen Ostens etwas skizzieren. Im Nahen Osten stoßen vier große Machtblöcke zusammen. Das ist wie wenn Erdplatten aneinander reiben. Und da gibt es ganz bestimmte Zonen und Risse, besonders in der Türkei. Da müssen Erdbeben kommen, weil die Spannung verstärkt sich zunehmend und da ist immer Bewegung da. So sind das vier große Erdplatten oder Blöcke, die im Nahen Osten seit 100 Jahren aufeinander prallen. Das ist erstens die Renaissance des Islam, das heißt die Wiedergeburt des Islams. Zweitens die Gründung des Staates Israels. Drittens die Ölquellen, die im Persischen Golf und drumherum in immer stärkerer Anzahl gefunden wurden und deshalb die gesamten technischen Industriestaaten auf dieses Gebiet sich stürzen. Präsident Carter hatte den Persischen Golf zum Interessengebiet Amerikas erklärt. Und die vierte Dimension ist das Reich Gottes, das Reich Jesu Christi, das gerade jetzt in dieser Zeit der Aufregung und Erregung im Nahen Osten immer deutlicher einbricht und immer realere Ausmaße annimmt. Es sind also vier große Blöcke, die ich Ihnen jetzt kurz skizzieren will. Islamische Renaissance, Staat Israel, die Ölquellen und ihre Ausbeutung und das Reich Jesu Christi im Nahen Osten. Ich kann natürlich in dieser kurzen Zeit nur Skizzen machen. Es lässt sich nicht im Detail darstellen. Wenn Sie wollen, können Sie es nachher am Büchertisch bekommen. Wer die verschiedenen Entwicklungen in der islamischen Land in den letzten 100 Jahren anschaut, findet darin, dass sich die muslimischen Staaten vom Kolonialjoch der Europäer befreit haben. Von den Engländern, von den Franzosen, von den Holländern, von den Belgiern, von den Italienern. Und dass sie selbstständig werden wollten und auch selbstständig geworden sind. Der erste 1920, 22 Ägypten, der letzte 1962 Algerien. Und dass also die islamischen Staaten frei werden wollten. Und in diese Bewegung der Selbstfindung hinein kam der Traum, wir wollen eine Großmacht werden, wie zur Zeit der Osmanen oder der Mogulen in Indien. Und weil wir das Öl besitzen, wollen wir eine Weltmacht werden, die das Leben mitbestimmt. In diese Entwicklung kam dann die Gründung des Staates Israels hinein, und das war der große Schock. Beinahe hätte ich gesagt, Dornröschen wurde aus dem Schlafe geweckt. Und so kam es zu rasanten Entwicklungen, die sich immer in Staatsgründungen zeigen. Islam ist keine Religion im Sinne westlicher Auffassung, sondern der Islam hat immer den Staat, den Religionsstaat zum Ziel. Der Islam, der kein Staat geworden wird, wird noch als ein embryonaler Islam verstanden, der gar noch gar nicht voll geboren ist. So ein Islam, wie die Aufklärung in Deutschland ihn sich vorstellte. Aber das ist romantisch und nicht real. Das Ziel des Islams ist immer der Staat, ein islamischer Staat. Diese islamischen Staaten aber haben in den letzten 100 Jahren verschiedene Formen gezeigt. Entweder waren sie liberal, bis zum TZ, wie man sagt, oder waren sie fanatisch bis zu einer Art und Weise, wie man es nicht mehr bejahen kann. Beispielsweise Atatürk hat in der Türkei einen europäischen oder europäisierten Islam schaffen wollen. Er hat das Schweizer Grundgesetz als Grundgesetz für die Schweiz, für die Türkei eingeführt, das italienische Strafgesetz und das deutsche Handelsgesetz für die Türkei übernommen. Er wollte also einen europäisierten Islam haben und hat die mystischen Muslime und die muslimischen Schulen alle geschlossen bzw. verfolgt, und es ist viel Blut geflossen. Das hat sich als ein Irrtum bewiesen, oder mindestens ist dabei, sich als ein Irrtum zu beweisen. Es gibt heute in der Türkei etwa drei verschiedene große Ströme. Das sind die Sozialisten oder Kommunisten, die beinahe an keinen Gott mehr glauben, oder wenn, dann nur an einen sozialistischen Islam, die in der Presse brutal offen Stellung nehmen zu Fragen der Religion. Dann den liberalen Islam eines Kemal Pascha Türks. Und dann der fundamentalistische Islam, der zurückgekommen ist von den Dörfern in die Provinzstädte und jetzt den Regierungschef stellt, der ein bewusster fundamentalistischer Muslim ist, aber schlau genug ist, das nicht offen zu zeigen, obwohl er es zuvor offen gesagt hat. So ist also der türkische Islam im Umbruch vom liberalen Denken her zum bewussten islamischen Denken. Es gärt in der Türkei. Und dazu kommt, dass die Türkei 1926 das islamische Gesetz abgeschafft hat, sodass die übrigen Muslime die Türken nicht mehr als Muslime anschauen, sondern als Abgefallene. Und jetzt wieder versuchen, die Türkei für sich zu gewinnen. Interessant ist, dass die Beziehung zwischen der Türkei und Israel sich sichtlich abkühlen, dass die Urlauberströme aus Israel nicht mehr in die Türkei kommen wie zuvor und dass die gemeinsamen Truppenübungen vorläufig abgeblasen sind, weil eben der neue Ministerpräsident sich bewusst den anderen ölfördernden islamischen Ländern öffnet, um die Türkei aus dem Liberalismus hineinzuführen in einen bewussten Islam. Dann kam beispielsweise in Ägypten Jamal Abdel Nasser. Bischof Lili hatte ihn besucht und hatte ihm gesagt, meinen Sie, Herr Präsident, dass Sie nicht in Gefahr stehen, Hitler nachzuahmen? Worauf der sagt, aber selbstverständlich, aber ich mache nicht die Fehler Hitlers. Und so geht der Witz um im Nahen Osten. Hitler fiel in den Suezkanal und rauskam ein Nasser. Nicht? Das zeigt, wie die Ägypter das zum Teil diskutieren. Er bracht einen sozialistischen Islam. Der Großgrundbesitz wurde enteignet, Schulen wurden, Schulpflicht wurde eingeführt, Krankenhäuserverbot. Er wollte das islamische ägyptische Volk hochbringen mit Gewalt, um die übrigen islamischen Staaten mit zu prägen, zu beeinflussen und auf diese Art und Weise eine Kulturrevolution von Marokko bis in den Jemen oder in den Irak hinein durchzuführen. Das gelang ihm auch, denn Syrien und der Irak und der Nordjemen und Algerien haben seine Prinzipien angenommen und haben also einen liberalen, sozialistischen Islam geformt, der so weit ging, dass die Muslimbrüder, die in der Zwischenzeit entstanden waren, verfolgt wurden und ihre führenden Köpfe öffentlich aufgehängt. Es gibt also innerhalb des Islams erhebliche Kämpfe um die Identität zu finden, einen liberalen oder einen fanatischen Islam. In der Zwischenzeit sagte ich schon, dass ein Hassan al-Banna aufstand, ein Führer der Muslimbrüder, der die Muslimbruderschaft gegründet hatte, der nun einen revolutionären, fundamentalistischen Islam in Ägypten prägte und sagte, nicht das ist ein Muslim, der betet, fastet und wallfahrtet und seine Religionssteuer zahlt, sondern der die Hemmschwelle in sich überwindet und die Feinde Allahs tötet. Er sagte auch weiter, nicht das ist ein islamisches Land, in dem die Leute beten und zur Moschee gehen und nach Mekka pilgern, sondern in der die Scharia, das islamische Gesetz, voll durchgeführt wird. Wir müssen die Regierungen, die liberalen Regierungen, stürzen. So begann also die islamische Reformation und die wurde hart bekämpft. Wie gesagt, ihre Führer wurden fast alle getötet von den liberalen Regierungen und heute sind es mindestens, wie man sagt, 30.000 Fundamentalisten der Muslimbrüder, die in Ägypten in Konzentrationslagern eingesperrt sind, weil sie alle das Ziel haben, das islamische Ägypten zu reformieren und zu einem Vollislam zu führen. 35.000 von solchen Fundamentalisten aus der Türkei und Ägypten kamen in die Bundesrepublik und haben in der Bundesrepublik Asyl bekommen, weil das Prinzip heißt, wer religiös verfolgt wird, kann in Deutschland ein Asyl finden. Und auf diese Art und Weise hat heute der Bundesnachrichtendienst 35.000 gewaltbereite, ausgebildete Terroristen unter seinen Beobachtungen. Und Sie können das im Internet im Detail nachlesen, was der Bundesnachrichtendienst in der Beziehung alles herausbringt. Aber weil das Grundgesetz das erlaubt, wissen das die Muslime. Und so kommen die ganzen Extremisten, die in ihren eigenen Ländern verfolgt werden, zu uns. Und das stimmt, sie werden verfolgt und zum Teil lebensgefährlich verfolgt. Aber was alles geschieht um den Kaplan, den Kalifen von Köln oder mit den anderen, das ist nicht mehr durchsichtig. Wer das Buch liest von Ulf Kotte, der Krieg in unseren Städten, bekommt einen Einblick in die Realität der Fundamentalisten, die versuchen, auch in Europa immer mehr einen Islamstaat aufzubauen oder mindestens vorzubereiten. Lassen Sie mich nur noch ganz kurz zwei, drei andere Männer hervorstellen. Ayatollah Khomeini kam dann im Iran und seit er seinen Gottesstaat versuchte zu realisieren in nur 10 Jahren, hat sich der Islam in der gesamten Welt verändert. Er hat versucht, den großen Satan gegen den kleinen Satan auszuspielen. Das heißt, die USA gegen die UdSSR zu hetzen, damit die beiden sich zerstören und zum Schluss der Islam als dritte Kraft übrig bleibt und die Welt beherrschen könnte. Das war sein großes Ziel. Praktisch hat er in allen Oberschulen seines Landes verschiedene Sprachen unterrichten lassen, damit genügend schiitische Missionare bereit sind für alle Sprachen, für alle Länder der Erde und die schiitische Mission großzügig nach dem Zusammenbruch der westlichen Großmächte ausgebreitet werden könnte. Das bedeutet aber, dass tatsächlich jetzt etwa in Tadschikistan oder in Kasachstan oder in Zentralasien, in Usbekistan, tausende schiitischer Missionare da sind, die versuchen, diesen etwas blutleeren Islam von Zentralasien wieder zu einem vollen Islam zu entwickeln und die das schiitische Reich ausbreiten wollen mit aller Kraft. Dass die Schiiten bisher in ihrer Mehrheit im Irak nicht gekämpft haben, hängt damit zusammen, dass sie nämlich 60% der Bevölkerung ausmachen. Und ihre Logik heißt, sollte jede Demokratie im Irak eingeführt werden, werden wir sowieso 60% bekommen und haben dann die Mehrheit und können das Land und die Kultur prägen. Deshalb halten sie stille. Nur ein oder zwei sind aus der Reihe getanzt, aber die großen Ayatollahs haben also Stillhalteverträge mit den Amerikanern geschlossen und hoffen dadurch, ihre Macht auszudehnen. Das liegt alles in dem Programm von Ayatollah Khomeini drin. Der ist nun zerbrochen an Saddam Hussein. Denn Khomeini und seine Minister haben einen Propagandakrieg gegen den Irak gestartet und haben versucht, im Irak eine sogenannte weiße Revolution hervorzurufen, sodass etwas Ähnliches geschehen möge wie im Iran, wo dann Ayatollah Khomeini den Schah entmachtete durch eine sogenannte friedliche Demonstration. Das hat sich Saddam Hussein nicht gefallen lassen, sondern hat angegriffen und hat gedacht, naja, den alten Inkom werden wir bald von seinem Stuhl, gelehrten Stuhl herunterjagen. Es geschah umgekehrt. Zunächst gingen die Angriffe von Saddam Hussein ziemlich weit in den Iran hinein, dann aber hatte sich der Iran gefasst. Und mit Hilfe von Offizieren der DDR haben sie einen Plan aufgebaut. Es dauerte nicht lange, bis die Truppen des Ayatollah Khomeini in der Nähe von Bagdad auftauchten. Sie hatten nur noch 20 oder 30 Kilometer. Da griff Saddam Hussein zum Gas. Er hat die gesamten Iraner vergast. Hunderttausende wurden in die Sümpfe des Südirak geworfen, wo Sie sehen, dass der Euphrat und Tigris so ein Ei in sich schließen. Das ist zum größten Teil Sumpfgebiet, ein Gebiet größer wie ganz Bayern. Und dort haben am Rande des Sumpfgebietes die Kämpfe stattgefunden. Und Saddam hat den Krieg mit Gas gewonnen. Die Iraner mussten alle zurückgehen, die noch übrig geblieben waren. Und seither haben die Nahostländer begriffen, weder der Sozialismus noch der Fundamentalismus werden uns retten, sondern ABC-Waffen. Seither geht ein Rennen los. Wer hat am schnellsten die beste Ausrüstung? Wer hat am schnellsten die modernsten Waffen? Und es werden im Nahen Osten mehr Waffen angehäuft als etwa in England, Frankreich und der Bundesrepublik. Einmal, weil sie Öl haben und Geld haben, die Waffen zu kaufen. Und zum anderen, weil keiner dem anderen traut und weil der Erzfeind Israel vernichtet werden muss. So kam dann zum Schluss Osama bin Laden, der den Rahmen noch weiter zog, nicht nur für den Nahen Osten, sondern der begriffen hatte, Israel wird durch die USA gestützt und durch einige andere Länder, in denen die Christen in einem Philosemitismus Israel glorifizieren. Und er sagte, wir werden Wege finden, um die Weltmächte zu erschüttern, damit die Wirtschaft zusammenbricht und das Öl teurer wird und wir damit von innen her den Westen besiegen. Mit anderen Worten, Osama bin Laden war selber Agent der Amerikaner im Afghanistan-Krieg und hatte im Auftrag der Amerikaner den verschiedenen Taliban-Gruppen und so weiter die Waffen besorgt. Und er sagt, ja, was die Amerikaner können, können wir natürlich auch ohne die Amerikaner. Und hat sich nachher gerecht und hat jetzt sein Heer aufgebaut, indem er die in 200 verschiedene Untergrundgruppen zerschlagene Armee der Moslembrüder für seine Sache gewonnen hat. So gibt es also heute von Indonesien bis Marokko überall solche Zellen von fanatischen oder fundamentalistischen Muslimen, die ursprünglich von Hassan al-Banna herstammen, aber jetzt zuerst dann von Ayatollah Khomeini und jetzt von Osama bin Laden her beeinflusst und geschult werden. Und ihr Ziel ist nicht nur die Reformation des Islams, das ist bei bin Laden weniger der Fall, sondern ihr Ziel ist, die Weltmacht des Westens zu erschüttern, wie sie das zu Wege brachten in New York. Und Sie sehen, wie Erfolg Sie haben. Bei der Olympiade werden Milliarden ausgegeben, um den Raum zu schützen, damit keine Angriffe gefahren werden können. Oder unser Sohn lebt gerade in New York. Er hat uns erzählt, wie dort also beinahe hysterisch damit gerechnet wird, dass ein neuer Angriff kommt, vielleicht mit Gas oder mit biologischen Waffen, die in einem Helikopter eingeflogen werden. Es gehen die unwahrscheinlichsten Gerüchte um, was alles kommen könnte. Und der gesamte Staat ist in höchster Alarmbereitschaft. Er hat also etwas fertiggebracht, dass der Westen Angst bekommt, dass nicht mehr so viele Menschen fliegen wie zuvor, dass die Arbeitslosigkeit steigt, dass man nicht mehr so viel Geld ausgibt. Das alles hängt mit der Renaissance des Islam zusammen. Behalten Sie in Erinnerung, es gibt rechtsextremistische Muslime und es gibt linksextremistische. Und die bekämpfen sich gegenseitig, aber sie haben alle ein gemeinsames Ziel, den Islam zur Weltmacht zu führen. Lassen Sie uns zum zweiten Block kommen, zum Staat Israel. Der Staat Israel in seiner Entwicklung hat auch die letzten 100 Jahre geprägt. Der erste zionistische Kongress fand in Basel 1897 statt und wurde mit Hilfe der Christenfreunde und der Freimaurer erlaubt und durchgeführt. Es gab noch 4 weitere zionistische Kongresse dort, besonders weil dann in Russland Pogrome gegen die Juden stattfanden, so kam es zu der ersten Alia aus Russland, dass 60.000 Juden nach Palästina einreisten, das damals noch unter osmanischer Herrschaft war. 1909 wurde Tel Aviv gegründet, es kamen dann immer mehr solche Einreisen. Und dann brach der Erste Weltkrieg aus, der brachte eine Grundsatzwende, nämlich die Engländer und Franzosen haben die Deutschen und die Osmanen bekämpft, die miteinander verbündet waren. und haben die Juden gewonnen, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Es war besonders Chaim Weizmann, der Führer des zionistischen Kongresses, der dann den Engländern half, Pulver aus Mais und Kastanien zu schaffen, so dass sie genügend Munition herstellen konnten. Und ihm wurde gesagt, wenn ihr uns helft, den Krieg zu gewinnen, auch im Nahen Osten, und England das Mandat für Palästina übertragen wird, könnt ihr eine Heimstätte in Israel bekommen. So entstand die sogenannte Balfour-Erklärung, die am 2.11.1917 dem Haus Rothschild übergeben wurde, dem Bankhaus Rothschild in Frankreich, weil die einzigen waren, die eine solche Sache, eine Heimstätte, finanzieren konnten. Dabei ging es nicht um einen Staat Israel, sondern um eine englische Kolonie, ein Mandatsgebiet, in dem den flüchtigen Juden eine Heimstätte eingerichtet werden sollte. Nachdem diese schriftliche Erklärung als Dokument erschienen war, 1917, gab es eine erhebliche Einwanderungswelle, besonders zwischen 1919 und 1938, sodass mehrere Hunderttausend, über 300.000 Juden dort einreisten. Gleichzeitig aber gab es einen Aufschrei bei den Arabern, denn sie hatten auch eine schriftliche Zusage bekommen, dass nämlich der König vom Hedschas, die Haschimiten, die gesamten arabischen Länder als Königreich zugesprochen bekommen sollten. Und Lawrence, dieser Widerstandskämpfer, war einer der treibenden Männer dazu. Und so kam es 1922 zu dem Weißbuch der englischen Offiziere, die sagten, die Balfour-Erklärung ist ein Unrecht gegenüber den Versprechungen, den Arabern gegenüber. Und damit startete der Kampf der Araber gegen die Muslime schon 1923. Seither gibt es die terroristischen Überfälle auf die Kibbuze und auf die Zentren der Araber, sodass sich der Nahe Osten in einem 80-jährigen Krieg befindet, der einmal wilde Wellen hatte und dann wieder ruhig war und dann wieder weiterging. Aber das ist nicht nur so eine vorübergehende Sache, dass da mal ein Krieg war oder nicht. Das ist ein gesamtes, zusammenhängendes Ding. So kam dann der Zweite Weltkrieg, in dem das große Verbrechen der Deutschen geschah, dass 6 Millionen Juden umgebracht und vergast wurden. Das bedeutet, genau ein Drittel der damals lebenden Juden, und wer sich in der Offenbarung auskennt, weiß, dass das ein apokalyptisches Maß ist, dass dort gesagt wird, dass ein Drittel umkommen sollte. So waren diese Massaker Hitlers an den Juden, aber gleichzeitig die Presswehen, die den Staat Israel hervorpressten. Denn die Engländer hatten die Einreise der flüchtigen Juden eingeschränkt, weil sie die Araber nicht als Feinde haben wollten. Aber die Juden sind dann mit Gewalt eingewandert. Und so kam es dann dazu, dass die Engländer die Oberhoheit über das Mandatgebiet zurückgeben wollten an den Völkerbund oder an die Vereinten Nationen. Und dann hat Israel seinen Staat gegründet am 14. Mai 1948, nach 50 Jahren Vorbereitung. Es brauchte also genau 50 Jahre Planung und Vorschläge und Gesetze, bis überhaupt der Staat Israel zur Existenz kam. Und er existiert jetzt 56 Jahre. Diese 56 Jahre kann man in drei große Teile teilen, wenn man sehr grob und oberflächlich redet. Zunächst ist Israel nicht als ein religiöser Staat gegründet worden. Das ist die falsche Hoffnung von vielen gläubigen Brüdern und Schwestern gewesen, sondern als ein sozialistischer, zionistischer Staat. Das kann man daran erkennen, dass 90% des Landes in Israel Staatseigentum sind. 7% gehört Ausländern, besonders katholischen, orthodoxen Kirchen. Und nur 3% des Landes gehört einzelnen Israelis. Es wird also kollektiv verwaltet. Und das äußere Zeichen waren dann die Kibbuzim und die Moschawim. Es sind in Israel zwar 74 Kibbuzim und 93 Moschawim entstanden. Ein Kibbuz ist eine Gemeinschaftssiedlung, in der der Einzelne kein Eigentum besitzt, sondern alle zusammen eine gemeinsame Kasse haben und miteinander leben und sozusagen als eine Familie existieren. Ein Moschaw allerdings ist eine Genossenschaftssiedlung, in dem der Einzelne noch Eigentum besitzt und so viel einzahlt, wie er für gut hält, um gemeinsame Projekte durchzuziehen. Diese 274 Kibbuzim und 390 Moschawim waren die Speerspitze des sozialistischen Staates und haben versucht, das Land Israel zu erlösen. So kam es zu einer Masseneinwanderung von Israelis. Über 1 Million sind damals eingewandert in der Zeit von 1948 bis 1952. Auch 200.000 marokkanische Juden wanderten ein, die natürlich perfekt Arabisch sprachen und lesen konnten. Und da Israel kein Öl hatte, sah er sich gezwungen, schon frühzeitig einen Atomreaktor im Negev aufzubauen, sodass seit 1960 dort Atomwaffen hergestellt werden. Und es ist bekannt, öffentlich bekannt gemacht worden, dass Israel heute über 300 atomare Sprengköpfe besitzt und über 100 Neutronenbomben hergestellt hat. Dann kam der Sechstagekrieg, in dem Nasser überzogen hatte, 1967, was zur Wiedervereinigung Jerusalems, der ganzen Westbank und des Sinai führte. Und nun kam es seltsamerweise zu einem Umschwung in Israel, nämlich die Religiosität nahm zu. Und das Motiv dazu wird angegeben als: Weil der Herr des Bundes sich wieder zu seinem Volk bekannt hat, wollen wir uns auch wieder zu ihm bekennen. Und so sind heute 60% der Israelis mit Synagogen verbunden und bezeichnen sich als Glieder von Synagogen, während im Anfang bei der Gründung es nur 10% waren, die aus religiösen Gründen nach Israel gezogen waren. Es kam dann zum Yom Kippur-Krieg unter der Regierung von Golda Meir. Dabei wäre Israel beinahe erobert worden, wenn die Araber schneller hätten organisieren und denken können. Sie hatten den Suezkanal überquert und waren die Golanhöhen herabgestürmt, aber es war dann Sharon als General, der nach einer Woche das Land mobilisiert hatte und die Ägypter über den Suezkanal zurücktrieb und die Syrer stieg wieder hinauf über auf die Golanhöhe und auf den Hermon und beide und hätte sowohl Damaskus als auch Kairo erobern können, wenn nicht die UdSSR und die USA ihn gestoppt hätten. Auf alle Fälle war das die sozialistische Bewegung, die von 1948 bis 1977 andauerte. Dann allerdings kippte auch in Israel die innere Struktur um und die konservativen Muslime oder die orthodoxen Muslime hatten die Mehrheit bekommen. Die Sephardim, die Juden, die in arabischen Ländern gewohnt haben und die nach Israel einreisten, hatten mehr Kinder und deshalb gab es mehr Stimmen für die konservativen Juden. Und so wurde der Sozialismus als solcher, als staatsprägende Form abgelöst. Und es war dann Beginn, der sagte, wir wollen das Land nach den Ordnungen des Verheißungsrechts regieren und sagte, keine Handbreit des verheißenen Landes wird je wieder zurückgegeben, solange ich Regierungschef bin. Und nun waren es nicht mehr die Kibbutzim und Moschawim, die das Land prägten, sondern die Wehrsiedlungen, die in den palästinensischen Gebieten aufgebaut wurden. Friedensschluss mit Ägypten, was zur Rückgabe der Sinai-Halbinsel führte und sozusagen ein Teilfriede geschlossen wurde mit Arabern. Und alle Gebiete, die nicht ins verheißene Land hineingehören, abgestoßen wurde. Allerdings musste der ägyptische Präsident diesen Frieden mit seinem Leben bezahlen, wie zuvor der König Abdallah schon vor der Staatsgründung seine Bereitschaft zur Kooperation mit Israel mit dem Tod in Jordanien, Jerusalem, hatte bezahlen müssen. Es wäre nun vom libanesischen Krieg zu berichten oder von den 20.000 äthiopischen Juden, vielleicht auch, dass dann die Amerikaner versuchten, diese Siedlungen zu stoppen und aufzulösen, worauf diese das Königreich Juda ausriefen, und zwar am 6.1.1989. und bereits neue Geldscheine, neue Briefmarken, neue Pässe gedruckt hatten, aber bekamen dann die Zusicherung von Israel und den USA, dass sie nicht aufgelöst würden, sondern ihnen wurde der Bestand garantiert. Worauf sie das Königreich Juda ihre Idee nicht auflösten, sondern, wie sagt man, stilllegten, zur Seite stellten, einschlafen ließen. Aber das könnte jederzeit wieder erweckt werden, wenn etwa im Gaza-Streifen oder in der Westbank die Siedlungen aufgelöst würden. Es steht nicht umsonst im Sacharia, dass Juda gegen Jerusalem kämpfen würde. In dieser Zeit sind in Israel auch zwei Dinge passiert, die nicht in das Konzept eines israelischen Staates hineinpassen, wie wir Israel immer gerne haben möchten. In der Jerusalem-Post von 1988 stand ein großer Artikel, dass es in Israel damals 20.000 Millionäre gab, sodass 0,5% der Bevölkerung 95% der umlaufenden Gelder kontrollierten. Wer von Ihnen in diesen Kategorien denken kann, weiß, dass damit der sozialistische Staat innerhalb von 40 Jahren umgekippt war und ein brutaler kapitalistischer Staat oder eine Lebensform entstanden ist. 0,5% der Bevölkerung kontrollierten 95% der Gelder. Das heißt, die hatten mehr oder weniger das Land und auch die Regierung nicht direkt in der Hand, aber beeinflussten das ganz entscheidend. Das war in der Zeit des religiösen Fundamentalismus möglich geworden. In diese Zeit gehört auch der Oberrabbinerbeschluss der 6 Oberrabbiner Israels hinein. Das sind die Richter in allen entscheidenden Fragen, die nach dem Gesetz Moses richten, dass sie am Weihnachtstag 1989 einen Gesetzesentwurf einreichten, nachdem der Jesusglaube das Immigrationsrecht nach Israel für Juden annulliert. Das heißt, dass jeder Jude, wörtlich wie es in dem Begriff steht, der mit Jesus von Nazareth sympathisiert, nicht an ihn glaubt, sympathisiert, kein Israeli mehr sein könne. Dieser Gesetzesentwurf ist noch kein Gesetz geworden, aber ist in der dritten Lesung bereits durch das Parlament gegangen und ist zurzeit zur Seite gelegt, weil Israel jährlich noch große Millionen oder Milliardenbeträge von Dollar von den USA braucht. Die Oberrabbiner haben mit diesem Entwurf übrigens kein neues Gesetz in Gang gebracht, sondern sie haben lediglich den Beschluss des Sanhedrium von Jabne bestätigt, der im Jahre 97 nach Christus sagte, jeder Jude, der Christ wird, kann kein Jude mehr sein, weil er damit ein Götzendiener geworden ist. Er betet nicht nur einen Gott an, sondern drei, einen Vater, Sohn und Heiligen Geist, und muss deshalb als Abgefallener vom Judentum erkannt werden. Daran zeigt sich, dass der Staat Israel in seiner Mehrheit immer mehr sich zu einem, ja, ich möchte das jetzt mal unvorsichtig sagen, zu einer antichristlichen Größe entwickelt, die den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist nicht nur religiös, sondern auch legal ablehnt. Diese Situation hat sich dann verstärkt durch die 600.000 Einwohner, Einwanderer aus der UdSSR, da unter ihnen erheblich viele Judenchristen dabei waren, so dass die Zahl der Judenchristen sich von 3.000 oder 4.000 auf 5.000 bis 6.000, andere sagen auf 10.000 erhöht hätte. In diese Entwicklung des frommen Abschnittes Israels, des orthodoxen, von der Orthodoxie geprägten Abschnittes, kam nun das Friedensabkommen zur Selbstverwaltung Palästinas hinein von 93 bis 94. In der ersten Stufe sollte Gaza, Jericho in die Selbstständigkeit entlassen werden. In der zweiten Stufe die Städte Bethlehem, Hebron, Ramallah, Nablus, Jenin. Und die dritte Stufe hätte den Status von Jerusalem bestimmen sollen. Soweit kam es nicht, denn in der Zwischenzeit passierte eine Menge. Zuerst hat der Vatikan den Staat Israel teilweise anerkannt am 30.12.94. Bis dahin konnte der Vatikan Israel nicht anerkennen, weil der Vatikan sich selber als Israel ansieht. Da Petrus sagt im ersten Petrusbrief, ihr seid das auserwählte Volk, das Volk des Eigentums, ihr wart kein Volk, aber seid ein Volk geworden. Und so hat die katholische Kirche sich als das verheißene Volk Gottes im Neuen Testament angesehen und konnte einen Staat Israel von seiner Theologie her nicht bejahen. Als nun aber die Juden und Palästinenser anfingen, Friedensgespräche zu halten und unterschrieben, wollte der Vatikan auch den Fuß drin haben und hat seither immer die Internationalisierung Jerusalems vorgetragen als Lösung des Konfliktes, in dem unter Umständen der Papst einen Einfluss gehabt hätte. Dann das andere war der Friede mit Jordanien, aber das entscheidende Ereignis war dann die Ermordung des Regierungspräsidenten Rabin in Israel am 4.11.1995. Wohlgemerkt, Rabin wurde von einem orthodoxen Juden getötet, nicht von einem Palästinenser. Und dieser Mord hat nun unwahrscheinlich viele Hintergründe aufgedeckt. Es waren eine Gruppe von jüdischen Rabbinern, die unter dem Haus von Rabin einen Monat vorher zusammengekommen waren und beteten, dass doch Allah diesen Feind Israels, der mit den Feinden paktiert, töten möge. Wenn nicht, möge einer von ihnen, von diesen Rabbinern, getötet werden. 29 Tage nach diesem Gebet war Rabin getötet worden. Das war ein Kabbalisten, das war schwarze Magie, die hier geübt wurde. Dann wurde deutlich, dass Rabin ein führender Freimaurer war und Peres und 6 seiner Minister Freimaurer waren, so dass also die Prinzipien der Freimaurer einen Weltstaat mit einer Friedensordnung von Israel her aufbauen wollten. Und das wurde dann öffentlich diskutiert in der Jerusalem Post. Und jeder konnte das lesen, der das lesen wollte. So dass deutlich wurde, es gibt in Israel 2 Extreme, wie bei den Arabern, eine durch und durch liberale Seite, die Frieden-Jetzt-Bewegung, die bereit war, Land für Frieden herzugeben, und die orthodoxe Seite, die das verheißene Land mit allen Mitteln und, wenn es sein musste, auch mit Gewalt verteidigen wollte. In der Zwischenzeit kam es dann, dass Arafat Präsident der palästinensischen Autonomieregierung wurde und versuchte, auf seine Art und Weise einen palästinensischen Staat vorzubereiten. Nun, Netanyahu hat nicht lange regiert, aber Barak, ein Ziehsohn von Rabin, hat dann die Versuche einer friedlichen Lösung weitergeführt und hatte bereits eine gemeinsame Polizei vorgeschlagen, die miteinander Jerusalem verwalten sollte, also Muslime und Juden im gleichen Auto oder miteinander, wie etwa es in Wien der Fall war. Als sich diese Entwicklung kurz vor der Legalisierung befand und eine teilweise Teilung Jerusalems diskutiert wurde, ist Sharon mit einer Kampftruppe, also von einer unbewaffneten Kampftruppe, am 28.09.2000 auf den Tempelplatz gegangen und hat eine zweite Intifada ausgelöst, die jetzt seit 4 Jahren tobt, von Seiten der Palästinenser mit den Selbstmordeinsätzen und von Seiten Sharons mit einem Staatsterrorismus, das nach dem Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn, jeder Mord mit einem Mord begangen wird. Was da alles nun passierte und noch weiter passiert, das ist Ihnen ja wahrscheinlich mehr oder weniger bekannt. Aber es dauerte 50 Jahre, bis das Volk Staat wurde, und es dauerte weitere 50 oder 55 Jahre, bis es dahin kam, wo es jetzt ist, dass es keinen Ausweg mehr sieht aus dem Problem mit den Palästinensern und versucht, einen Trennungswall aufzubauen, um die einen sozusagen in einen Zoo einzusperren und die anderen selbstständig weitermachen zu lassen. In diese Entwicklung hinein muss nur noch die dritte kommen, die kann man kurz formulieren. Die Amerikaner und Briten hatten schon während dem Ersten Weltkrieg und vorher versucht, die arabische Halbinsel und das gesamte Gebiet der Araber für sich zu gewinnen. Das ist ihnen aber nicht gelungen, weil die arabischen Stämme untereinander verfeindet waren. und keine gemeinsame Lösung sich abzeichnete. Nur die Engländer hatten dann Kuwait besetzt und den Persischen Golf und hatten das nur als eine Sicherung für ihren Weg nach Indien, Kronkolonie Indien, gesehen. Das änderte sich aber schlagartig, als Öl gefunden wurde. Öl wurde 1909 in großer Menge im Iran gefunden, und zwar ohne Förderung. Es quoll aus dem Boden heraus. 1927 im Irak, 1934 in Saudi-Arabien, 1938 in Kuwait. Das bedeutet, die Waffe des Öls wuchs den muslimischen, arabischen Staaten zu, bevor der Staat Israel gegründet war. Nun stürzten sich Amerikaner, Holländer und Engländer auf diese Ölvorkommen und haben die Fördertürme und das ganze System aufgebaut, das die Araber damals nicht in der Lage waren, selber zu tun. So waren es 1957 bereits 40 Millionen Tonnen, die aus dem Iran flossen. Aus dem Irak kamen 33 Millionen Tonnen und aus Kuwait 57 Millionen Tonnen. Aber aus Saudi-Arabien kamen 1974 bereits 412 Millionen Tonnen Öl. Das bedeutete, die Industrienationen hingen am Tropf der Araber, am Öltropf, am Ölzufluss. Es wurde dann in der Nordsee etwas Öl gefunden, aber das ist bereits zur Hälfte eingetrocknet. Und in den USA war Öl gefunden, aber die Produktion ging zurück. 70% aller Ölvorkommen der Welt liegen unter arabischem Sand. Deshalb gab es Militärstützpunkte in Saudi-Arabien, so dass das ganze Land gesichert wurde durch amerikanisches Militär. Dann aber kam der Yom Kippur-Krieg vom 17. Oktober 1973 mit der Ölpreiserhöhung. Denn die Araber sagten, ja, wenn wir schon das Öl besitzen, dann verstaatlichen wir die Ölgesellschaften, denn das sind ja unser Land und unser Öl, und haben das Öl zunächst ums Vierfache, dann ums Achtfache und dann ums Dreißigfache erhöht und haben damit die Wirtschaftskrise im Westen hervorgerufen. Wenn es heute so viele Arbeitslose gibt, nicht nur in der Bundesrepublik, sondern in Frankreich und in anderen Ländern, hängt es mit der Ölpreiserhöhung zusammen. Und sollte das jetzt wahr sein, dass China und die USA Öl auf Vorrat kaufen, weil sie mit Unruhen rechnen, würde das bedeuten, dass der Ölpreis noch wesentlich höher steigen könnte, wenn der Ölfluss gefährdet wäre. So kam es, dass mit der Ölpreiserhöhung das ganze Gefüge der Weltwirtschaft erschüttert wurde, und wir leben auch heute noch in dieser Situation. Besonders wichtig ist, Russland hat nicht genügend Öl und muss an die Ölquellen. China hat nicht genügend Öl und muss an die Ölquellen. Und Israel hat kein Öl und muss Öl bekommen. Damit ist die politische und wirtschaftliche Voraussetzung für die Situation im Nahen Osten bereits angezeichnet, wie das Parallelogramm der Kräfte wirken wird. Lassen Sie mich nach dieser längeren Einleitung zur Analyse kommen. An sich müsste man eigentlich jetzt mal aufstehen und so machen. Sollen wir das machen? Nicht? Also stehen Sie mal ruhig auf. Reden. Reden ist viel leichter als zuhören. Machen Sie ruhig, keine Hemmungen, keine Hemmungen. Und wer Krampf in den Füßen hat, darf noch mehr machen. Okay. Die Analyse ist relativ kurz und kann Ihnen weiterhelfen. Das war nur der Hintergrund, was wir bisher sagten. Das erste Problem ist die Zwei-Staaten-Theorie in Israel. Soll man einen Staat haben, wo Araber und Juden zusammenleben und die Araber Menschen zweiter Klasse sind, weil sie nicht so intelligent sind wie die Juden? Oder soll man zwei getrennte Staaten haben, die Araber für sich und die Juden für sich? Das ist die große Frage, die immer wieder seit Jahren diskutiert wird. Sharon hat sich jetzt für eine Trennung entschieden. Aber das Problem ist gar nicht die Frage der Trennung. Das Problem ist ein ganz anderes. Im gesamten Gebiet des Heiligen Landes gibt es etwa 10 Millionen Einwohner. Israelis und Muslime und Araber. 4,85% dieser Einwohner sind Araber. Und nur 5,15% sind Israelis. Das ist das Problem. Die Araber wachsen schneller als die Israelis. Im Gaza-Streifen verdoppelt sich die Bevölkerung in 19 Jahren. Die Hälfte der Palästinenser ist unter 16 Jahren alt. Das sind junge Völker. Arafat sagte, ich werde die palästinensische Frau ist die biologische Bombe, mit der ich den Staat Israel sprengen werde. Israel verdoppelt sich nur in etwa 35 bis 40 Jahren, denn die Israelis haben nur 4 Kinder, 3 Kinder, weniger Kinder wie die Araber, die nun 4, 5, 6 und mehr haben. Denn die Araber haben ja das Recht, 1, 2, 3, 4 Frauen zu haben, deshalb auch mehr Kinder. So ist das Problem für Israel heute, Israel braucht mehr Juden, mehr Jüdische, einen größeren jüdischen Bevölkerungsteil als beispielsweise Chirac in Frankreich, jetzt Sharon zu Person non grata machte und ihm die Einreise nach Frankreich verbot, weil Sharon sagte, in Israel breitet sich ein wilder Antisemitismus aus. Daraufhin hat Sharon die Juden Frankreichs aufgefordert, sofort Frankreich zu verlassen und nach Israel zu kommen. Das sind also etwa 500.000 bis 800.000 Juden, die in Frankreich leben. Warum? Nicht wegen Frankreich, sondern er braucht mehr Juden in Israel, damit im Falle einer demokratischen Entscheidung im Völkerbund oder bei sich mehr Juden dort leben. Das ist sein Problem. Es geht also nicht um die Frage, was für ein Staat. Es geht um die Frage, welcher Bevölkerungsteil wächst schneller. Und das ist eindeutig Israel. Die Zeit kämpft gegen Israel vom Gesichtspunkt der Bevölkerung her. Dann das zweite große Problem, das ich nennen möchte, ist die Frage der Radikalen. Es sieht so aus, als wenn alle Palästinenser Selbstmörder wären und alle Israelis keinen Frieden wollten. Dem ist nicht so. Sondern arabische Terroristen machen nur 1, 2, höchstens 3% der Muslime aus. Palästinenser und die anderen Muslime in der Welt wollen auch Frieden haben, wollen Auto, einen Eisschrank und ein bequemes Leben und in Ruhe leben. Die wollen keinen Krieg. Es gibt allerdings Fundamentalisten oder Konservative, die diese Extremisten finanzieren. Aber diejenigen, die nun dieses Elend da hervorbringen, ist eine Minderheit. die die Mehrheit terrorisiert. Nehmen wir an, es sei 1%. Von 1,3 Milliarden Muslimen sind das eben dann 13 Millionen Muslime. Es sind aber mehr als 1%. Und so ist das Problem, dass die Minderheit der Terroristen eine große Minderheit ist, die zwar eine Minderheit bleibt, aber die übrigen terrorisiert. Die Zahl der Palästinenser, die von Palästinensern getötet wurde, ist größer als alle Palästinenser, die in den Kriegen mit den Israelis gefallen sind, weil ihnen vorgeworfen wurde, sie hätten mit Israel kollaboriert. Das heißt also, diese verschiedenen Gruppen, Hamas oder Dschihad oder wie sie heißen, kontrollieren mit Waffengewalt die anderen. So ist es auch in Israel. Es gibt zwar eine orthodoxe, ein Drittel der Bevölkerung ist orthodox in konkreter Weise mit allem drum und dran, aber Israelis wollen Frieden haben. Israelis ringen um Frieden. Und die Siedler sind auch bloß 1-2% der Bevölkerung, die nicht bereit sind, die Siedlung aufzugeben. Wie hart dieser Wille ist, konnten Sie ja sehen an der Menschenkette von Gaza bis Jerusalem. Und die sagten, wenn wir herausgeworfen werden aus unseren Wirsiedlungen im Gaza-Streifen, dann werden wir Terroristen und werden etwa den Felsendom oder die Aqsa-Moschee oder andere islamische Einrichtungen sprengen. Insofern geht auch in Israel dieser Kampf der radikalen Israelis über die Bevölkerung, die Frieden haben will, weg. Nur auch dort ist es so, dass ein großer Teil bereit ist, diese Extremisten zu unterstützen und sich mit eingereiht hat in die 70 Kilometer lange Menschenkette von Gaza bis Jerusalem. Aber es ist wichtig, dass wir begreifen, die Mehrzahl der Israelis und die Mehrzahl der Palästinenser sind friedfertige Leute. Aber diese 3% der Extremisten haben eine solche Macht mit Hilfe der Konservativen, dass sie das Programm weitgehend beherrschen. Und dann hatte ich schon einmal vor 2 Jahren hier in einem Vortrag gesagt, im Grunde genommen geht es gar nicht um rechts und links und um Parteien und Regierungen, sondern es geht um die Rechte. Der Staat Israel ist aufs Völkerrecht gegründet worden. Es waren zuerst die UdSSR, die hoffte, in Israel einen Brückenkopf für den Kommunismus zu finden. Dann waren es die USA, die hofften, einen demokratischen Staat aufbauen zu können. Und dann waren es 90 Völker, die den Staat Israel anerkannten, 1948. Israel ist aus Völkerrecht gegründet worden. Und dem halten nun die Muslime die Menschenrechte entgegen und sagen, ja, aber wir haben über 1000 Jahre dieses Land beherrscht. Und wir haben die Brunnen gegraben und wir haben die Bäume gepflanzt und wir haben die Häuser gebaut. Wir haben das Recht mehr als die Israelis hier zu wohnen. Denn Israelis hatten im Laufe der Geschichte nur 200 Jahre, wo sie unabhängig, selbstständig das Land regieren konnten. Diese liberale Gesetzesauffassung hat sich geändert. Und es ist jetzt eine religiöse Gesetzesauffassung in Israel und bei den Muslimen eingedrungen. Und die heißt in Israel, das verheißene Land ist unser Land. Das ist das Gesetz von dem Herrn des Bundes. Wir müssen dafür kämpfen, dass dieses Land besetzt, befreit und besiedelt wird. Die Landnahme, wie bei Jerusa, muss wieder durchgeführt werden. Das sind nun die Orthodoxen, die das glauben. Dem halten nun die Muslime die Scharia entgegen und sagen, jedes Land, das einmal islamisch besetzt war, muss islamisch bleiben. Es muss wieder erkämpft werden, denn es ist gehört zum Landbesitz Allahs. Das darf nicht wieder hergegeben werden. Und wer Frieden schließt mit einem nicht-islamischen Lande, muss getötet werden. Und es ist nur ein Waffenstillstand möglich, der vorübergehend gilt, bis dann die Situation günstig genug ist, dass das Land erobert werden kann. Im Nahen Osten kämpfen die Gesetze gegeneinander. Das ist die größte Schwierigkeit. Und das bedeutet, dass selbst wenn ein Friede gefunden wird, irgendwann einmal einer wieder diese Gesetze liest und sagt, ja, ich muss jetzt das Grundgesetz der Verheißung durchsetzen und ich muss das Grundgesetz der Scharia durchsetzen. Es wird immer wieder zu Revolutionen kommen wegen den Gesetzen. Und das ist jetzt der Punkt, warum im Nahen Osten darum gerungen wird, jemanden zu finden, der die Gesetze ändern kann. Und hier wird's gefährlich. Viele Liberale im Nahen Osten warten darauf, dass ein Mann kommt, der das Gesetz Moses ändert, der das Gesetz Christi ändert und der das Gesetz Mohammeds ändert. Und das ist der Synkretismus, der in Israel aus der multikulturellen Gesellschaft herauswächst. Das wird im Nahen Osten öffentlich diskutiert, in Zeitungen oder im Fernsehen. Da kommen Abgeordnete der Sunniten, der Schiiten, der Drusen, der Orthodoxen, der Evangelischen, der Katholiken, der Juden zusammen und diskutieren, wie könnte man jetzt ein Gesetz finden, eine Lebensordnung, um Frieden zu schaffen. Und hier kam nun der Slogan der Freimaurer zum Tragen, kein Friede zwischen den Völkern ohne Frieden zwischen den Religionen. Das ist ein ganz gefährlicher Satz, denn dieser Friede zwischen den Religionen, der wird heute von der katholischen Kirche propagiert oder von einem Professor Küng oder auch von anderen Persönlichkeiten. Oder die EKD hat ein Buch herausgebracht, Zusammenleben mit den Muslimen in Deutschland. Und da stehen doch dann also seltsame Dinge drin. Da heißt es, die Kindergärtnerinnen sollen im Religionsunterricht nicht mehr über den Sohn Gottes reden und nicht mehr über die Geburt von der Jungfrau Maria. Nein, nicht das war's. Über den Sohn Gottes, über die Kreuzigung und über die Erbsünde. Damit, wenn ein Muslim im Unterricht ist, er kein Ärgernis nimmt. Oder für gemeinsame Gottesdienste wird vorgeschlagen zwischen Muslimen und Christen, dass alle ihre Lieder und ihre Predigtexte einreichen und dann alle Beteiligten Ärgernisse herausstreichen können und zum Schluss ein gemeinsamer Nenner gefunden wird. Das heißt, das Ärgernis des Kreuzes und des Sohnes Gottes wird in einer solchen neuen Weltordnung keinen Platz mehr finden. Und deshalb sind alle diese Worte, die nach Menschenrechten oder neue Weltordnung sehen oder eine neue Ethik bringen wollen, mit äußerster Vorsicht zu bewahren. Kein Muslim wird zustimmen können, wenn eine solche, sagen wir mal, Einheitsreligion gefunden würde, dass ein Sohn Gottes genannt wird, wenn im Koran 17 Mal steht, dass Gott keinen Sohn hat oder dass das Kreuz diskutiert wird. Das wird weder ein Jude noch ein Muslim in einer solchen Religion wollen, wenn beide gegen das Kreuz kämpfen. Andererseits ist es Papst Paul Johannes II., der die Prinzipien des Zweiten Vatikanischen Konzils durchführen will. Und der Papst predigte in Damaskus, in der ehemaligen Kirche, der orthodoxen Kirche, die jetzt eine Moschee ist.
Und ich habe den Text seiner Predigt in Englisch vom Internet herabladen können. Und er sagt ja in der gesamten Predigt nur, wie können katholische Organisationen oder Institutionen mit islamischen zusammenarbeiten. Man muss sich besser kennenlernen und man muss einen gemeinsamen Weg finden im Gottesverständnis. Dort hat er nicht gesagt, dass Juden und dass Muslime und Christen den gleichen Gott glauben. Das hat er an anderen Stellen gesagt. Und zum Schluss segnete er Israel und die Muslime und die Christen im Namen der Maria. Nicht? Also das muss man begreifen. Das sind solche Versuche. Und das ist das Thema, mit denen sie sich auseinandersetzen werden müssen, ob sie es wissen oder nicht. Oder Billy Graham, den ich nun wirklich verehre, hat doch den gewagten Satz gesagt, er hätte nie gesagt, dass man Juden und Muslime missionieren solle, denn die glauben ja auch an einen Gott. Sein Sohn hat ihm widersprochen, öffentlich, aber Billy Graham hat das gesagt. Und Bundespräsident Rau hat ein neues Ethos verlangt und man soll das Positive herausstellen und nicht über das Trennende reden. Wir müssen erkennen, dass die kollektive Bindung der Aufklärung und eines falsch verstandenen Humanismus sich jetzt auswirkt in diesen Prinzipien der Freimaurerei, die immer stärker zum Zuge kommt. Gleichzeitig aber gibt es im Nahen Osten noch etwas anderes, was man hier nicht so kennt. Okkulte Bewegungen, die mehr oder weniger öffentlich bekannt sind. Im Islam gibt es Fluchgebete im Koran. Dort heißt es, jeder, der sagt, Christus ist der Sohn Gottes, der sei verflucht. Das heißt, jeder Christ, der an den Sohn Gottes glaubt und das bekennt, steht unter einem Fluch, dass Allah ihn bekämpfe. Und so ist Israel 10-mal verflucht im Koran. Diese Flüche werden im Sinne der schwarzen Magie über die Völker gelegt und Allah angefleht, er möge vernichten. Aber das gibt es in Israel auch. Und so kommen hier okkulte Kräfte mit ins Spiel. Eine Gruppe von Rabbinern ging ans Grab Abrahams und bat darum, dass doch der Einfall von Gog aus Magog noch aufgeschoben würde, weil das Volk Israel noch nicht reif sei, um eine solche Prüfung zu bestehen. Die Frage über Gog und Magog und über die Frage über den Antichristen, das Kommen des Antichristen, ist im Nahen Osten viel mehr diskutiert als bei uns in Deutschland. In Beirut kann man auf der Straße Bücher und Hefte sehen über den Antichristen und über Gog und so weiter und was alles der Koran dazu sagt. Es gibt ganze Bücher, die von Doktoren jetzt herausgebracht werden, wie nun der Antichrist kommen, Christus kommen würde, um den Antichristen zu zerstören und. Wenn Sie wollen, Sie können das nachher lesen. Das heißt, die Endzeiterwartung im Nahen Osten ist intensiver als in Europa. Und von daher ist es notwendig, dass wir uns im Blick auf den Nahen Osten mit diesen Fragen beschäftigen, um diese Menschen im Nahen Osten besser zu verstehen. Und wenn man die Gesamtentwicklung ansieht, muss man erkennen, dass der Islam als eine antichristliche Religion endzeitlichen Charakter hat und Israel jetzt sich als Staat immer mehr zur antichristlichen Haltung hintendiert. Beispielsweise die Orthodoxen haben jetzt zugestimmt, dass die Homosexualität in Israel zugelassen wird, legal. Es gibt jetzt solche Demos, also Demonstrationen, wie in Berlin und an anderen Orten. Wie war das möglich? Ja, weil die Liberalen sagten, wenn ihr da zustimmt, stimmen wir auch für eure 4000 Talmudschulen zu. Und so werden 4000 Talmudschulen in Israel eingerichtet, damit das Volk mit seinen vielen Sprachen und Kulturen eine gemeinsame Linie bekommt. In der Jerusalem-Post steht, Israel muss judaisiert werden. Das ist nicht meine Formulierung, eine israelische Formulierung. Indem der Talmud unterrichtet wird. Wer von Ihnen den Talmud kennt, weiß, dass es eine jüdische Lebensordnung war, die zunächst in Babylon und dann in Jerusalem oder umgekehrt entstanden ist und in Opposition zum Byzantinischen Reich wuchs, in dem Juden zwangsgetauft wurden und Juden verfolgt wurden. Damit ist der Talmud zu einer antichristlichen zu einem antichristlichen Lehrblock geworden. Jesus ist ein blauäugiges, uneheliches Kind, von Maria geboren durch einen römischen Soldaten, wahrscheinlich ein Germane und so weiter. Alles solches dumme Zeug steht dort im Talmud drin. Wenn das jetzt der gemeinsame Nenner wird, heißt das, dass das wieder eine antichristliche allgemeine Ausrichtung gibt und sowohl die Christen als Ganzes, die sowieso als Goyim angesehen werden, und die messianischen Juden als Besonderes ins Visier kommen. Wir sollten erkennen, dass hier Dinge geschehen, die nicht von uns erwartet noch gewünscht werden, und sollen nüchtern sein und das erkennen, was geschieht, um zu begreifen, was kommt. Dazu kommt nun dieses Wunder, und das ist jetzt der letzte Teil, und ich danke für Ihre Geduld. Das kommt, dass jetzt die Kinder Abrahams aufwachen und Jesus erkennen. Die Zahl der Konvertiten aus dem Islam nimmt zu. Wir haben jetzt den letzten Bericht von Marokko bekommen, wo sie sagten, wir haben sicher mindestens 1000 Konvertiten aus dem Islam, 300 alte, bewährte Gläubige und Gemeindeleiter. Von Marokko, ich wurde eingeladen, dort in einer Untergrundbibelschule zu unterrichten, weil sie solch einen Andrang haben in die Bibelschule, denn die Muslime, die die Massaker sahen, die die Fundamentalisten unter den liberalen Muslimen anrichteten, haben bewirkt, dass sie sagten, wenn das Islam ist, wollen wir keine Muslime mehr sein. Dann wenden wir uns dem Christentum zu. Wir prüfen das Christentum. Nicht wir glauben sofort, sondern wir prüfen es und wollen es kennenlernen. Was für eine Chance. Und in Ägypten wissen wir von über 1000 Konvertiten. Und so, wenn man die alle zusammenzählt, kommt man schnell auf 3000, vielleicht 4, manche sagen sogar 5000 Konvertiten allein im arabischen Raum. In Indonesien sollen es mehrere Tausende sein, in anderen Gebieten auch, so dass man nur erstaunt sagen kann, die Menschen in der islamischen Welt lernen lesen und schreiben und denken und orientieren sich. Diese Kriege, ständigen Kriege, sind wie Pflugscharen, die die Herzen aufreißen, und dort hinein fallen die Samen des Evangeliums, sodass islamisch gesehen von einem Aufbruch der Mission gesprochen werden kann und Tausende, vielleicht 10.000 Konvertiten aus dem Islam da sind und dort verfolgt werden, wo der Islam sich fundamentalistisch gebärdet. Ähnliches geschieht auch in Israel. Es gibt dort nach verschiedenen Aussagen mindestens 3000, anders sagen 5000 oder bis zu 8000 Konvertiten, die nun Jesus mehr oder weniger angenommen haben. Dabei gibt es aber erhebliche Unterschiede. Es gibt solche messianische Juden, die nicht mehr Judenchristen genannt werden wollen, sondern messianische Juden, die versuchen, das Gesetz Moses wieder mehr aufzurichten. Oder solche, die nur von der Gnade leben. Und solche, die versuchen, Gesetz und Gnade zu vereinbaren. Das Problem von Jakobus und Paulus bricht in der ganzen Härte wieder auf und ist ungelöst, wie es auch bei Paulus für die Juden nicht gelöst werden konnte. Das geht bis dorthin, ob man wieder opfert, wenn der Tempel gebaut würde und ob das die Kreuzigung Jesus allein genügt für unsere Rechtfertigung. Der Henssler Verlag hat ja ein Buch herausgebracht, ein hebräisches Evangelium. Da hat Dr. Stern den griechischen Text kontextualisiert und ins jüdische Denken hinein verformt. Und das ist hochinteressant, wenn man dort diese Stellen liest, wie Christus ist des Gesetzes Ende. Dort steht aber natürlich nicht Ende, sondern ist der Höhepunkt des Gesetzes. Aber das Gesetz geht weiter. Es wird also der Versuch gemacht, innerhalb der messianischen Juden das Gesetz Moses und die Gnade Christi zu vereinigen. Und Christus wird als der beste und höchste Gesetzeslehrer dargestellt. Wie er sagte, ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen und so weiter. Das bedeutet, dass diese Konvertiten aus dem Islam und in Israel unsere Fürbitte brauchen, dass der Herr sie durchführt zu einem bibelgegründeten Glauben an den auferstandenen Gekreuzigten und dass sie nicht in sektiererische Entwicklungen hineinkommen. Oder um es anders zu sagen, wie ein reifer Konvertit in Marokko, er sagte, wir müssen unsere Gemeinden fürs Leiden vorbereiten, denn der Islam wird früher oder später sich besinnen auf seine koranische und scharia-mäßigen Grundlinien und wird alle Abgefallenen versuchen zu töten, wenn er das könnte. Und in Israel sind ja die Gesetze dazu schon vorbereitet, dass Konvertiten eventuell ihre Staatsangehörigkeit verlieren. Dann wird die Frage sein, wer wird diese Verfolgten aufnehmen, tragen, für sie beten, für sie opfern, zahlen, für sie da sein. Denn dann geht es dann nicht mehr bloß noch um eins oder zwei, sondern um Hunderte und Tausende. Und insofern müssen auch wir uns vorbereiten für die Gemeinde Jesu Christi, die verfolgt wird im Nahen Osten, dass wir nicht nur das aus der Ferne zuschauen, sondern dass wir bewusst Verantwortung übernehmen. Das ist übrigens heute schon der Fall, weil nicht wenige Muslime, besonders Mädchen und Frauen, verfolgt werden und von ihren eigenen Familien bedrückt werden. Und nicht wenige messianische Juden nur in orthodoxen Zentren erhebliche Verfolgung erleiden. Ich möchte abschließen und danke für Ihr Zuhören und Ihre Geduld. Die letzten 100 Jahre haben ein endzeitliches Szenario im Nahen Osten entwickelt. Vielleicht ist es beinahe Zeit, dass der Antichrist kommt und die Araber und Juden versöhnt, weil sie beide Religionen unter dem Gesetz sind.